Ein gutes Leben ist möglich, aber wie? Diese Frage stand am Anfang seiner Laufbahn vor etwa 45 Jahren. Und dieser Frage ist Joachim Bauer gefolgt, und zwar durch viele medizinische Disziplinen hindurch. Genforschung, innere Medizin, Psychiatrie, Neurobiologie und schließlich die Psychosomatik. Die Frage nach dem guten Leben führte also vom Rumpf in den Kopf. Oder um genauer zu sein, zu dem hochspannenden Verhältnis von Kopf und Körper oder von Geist und Materie. Es gibt die Tendenz, Herr Bauer, dass Dinge komplizierter werden, je mehr man über sie weiß. Trotzdem sind Sie einer Antwort auf Ihre Ausgangsfrage, was der Mensch braucht für ein gutes Leben, etwas näher gekommen in all den Jahren?
Ja, es ist zwar richtig, dass es immer komplizierter wird, je besser man Bescheid weiß, aber es ist auch ein Stück leistbare Arbeit, die Dinge dann wieder so zu vermitteln, dass sie wieder verständlich bleiben. Und auch das ist natürlich ein Teil dessen, was Wissenschaftler tun sollten, was wir oft nicht genügend tun, dass wir die komplexen Prozesse, über die wir forschen, so wiederum wiedergeben können, dass Menschen, die nicht in diesem Gebiet zu Hause sind, sie auch verstehen. Und das war ein großes Anliegen der letzten Jahre, das ich auch in meinen Büchern versucht habe einzulösen, nämlich eben Menschen, die außerhalb der medizinischen Forschung stehen, außerhalb der Genforschung stehen, zu vermitteln, worum es da eigentlich geht, wie wir funktionieren und was der Mensch seiner Natur aus ist.
Im Rückblick auf den Lebenslauf erklärt sich vieles, was von vornherein vielleicht noch nicht ganz so klar ist. Allerdings fällt auf, dass Sie selber auch schon gesagt haben, als Gymnasiast hätte Sie bereits dieses Verhältnis, sagen wir mal, von Seele und Körper interessiert. Wie kam es dazu?
Ja, wir werden ja alle in Familien groß. Wir sehen, wie Menschen miteinander umgehen. Wir erleben Menschen, die krank werden und wieder sich erholen. Und ich hatte schon früh die Ahnung im Gymnasium, dass diese Trennung Seele und Geist auf der einen Seite und Körper und Materie auf der anderen Seite, dass das irgendwie zusammenhängen muss. Später habe ich dann von einem meiner Mentoren, von Ture von Uexküll, der auch ein großer Internist und psychosomatischer Mediziner war, den schönen Satz gehört, dass wir in der Medizin oder in der Wissenschaft über Seelen ohne Körper forschen und über Körper ohne Seelen. Und das ist ja irgendwie ein Widerspruch, denn der Mensch ist ja offenbar ein Wesen, was beides hat, einen Körper und eine Seele. Und wenn es um Gesundheit geht, und die hat mich sehr früh interessiert, ich wollte schon als kleiner Junge Mediziner werden, Arzt werden. Und wenn man sich fürs Gesundwerden oder für die Gründe von Krankheiten interessiert, dann muss man Seele und Körper irgendwie auf eine Reihe kriegen. Und das Schöne ist, dass wir heute in einer Zeit leben und dass ich selbst noch teilhaben kann an dieser Entwicklung, wo wir endlich verstehen können, wirklich verstehen können, wie Seele und Körper miteinander interagieren. Dass wir nicht nur diesen Bottom-up-Prozess haben, das Materielles, also das, woraus unser Körper besteht, die Zellen und der Kreislauf und so weiter, dass das das möglich macht, dass wir geistige Wesen sind und die was erleben können und denken können, sondern dass wir auch Top-Down-Prozesse haben, nämlich dass wir heute aus der ganz modernen Forschung wissen, dass das, was wir fühlen und das, was wir denken, wiederum top-down runterwirkt in die biologischen Abläufe unseres Körpers.
Sie haben jetzt schon gesagt, dass es eine besondere Errungenschaft auch der modernen Technik und der modernen Medizin ist, diese Prozesse erklären und verstehen zu können. Sie überhaupt erst mal zusammenzuführen, die Begriffe, war ja auch gerade zu der Zeit, wo Sie angefangen haben zu studieren, von schulmedizinischer Seite aus wahrscheinlich alles andere als selbstverständlich.
Ja, als ich auf die Schule ging und dann Medizin studierte, da war im Wesentlichen noch ein ganz materialistischer Ansatz da, nämlich die materiellen biologischen Grundlagen bestimmen, was aus unserem Körper wird und was im Körper ist, das bestimmt dann auch, was aus der Seele wird. Und ich bin auch diesem Weg ein Stück weit gefolgt, weil ich hatte zwar schon das Gefühl damals, dass das irgendwie noch nicht die ganze Wahrheit ist, aber ich wollte sozusagen erstmal die harte Schule der biologischen Medizin gehen und habe mich deswegen nach dem Studium der Genetik zugewandt. Und nun ist die Genetik schon damals ein riesiges Feld gewesen und meine Orientierung war die, dass ich gesehen habe, anhand dessen, was wir im Studium gelernt hatten, die Entzündung spielt eine zentrale Rolle für alles, was zum Krankwerden führt. Und deswegen habe ich mich interessiert für Gene, die am Entzündungsgeschehen teilnehmen, und habe mich für Gene von Immunbotenstoffen damals interessiert und hatte die Chance, in einem biochemischen Labor als fertig ausgebildeter Arzt, zunächst mal, bevor ich dann richtig meine Laufbahn gemacht habe, zunächst mal als sogenannter Postdoc in einem biochemischen Labor über die Gene von Immunbotenstoffen zu forschen, und habe dabei entdecken können, dass Gene nicht einfach so wie Autisten vorherbestimmen, was aus uns wird, sondern dass Gene bespielbar sind wie ein Klavier, dass jedes Gen einen Genschalter hat und dass Einflüsse, die aus der Sicht des Gens von außen kommen, die Aktivität des Gens beeinflussen können. Und ich habe damals erkannt, dass das, was Richard Dawkins mit seinem Weltbestseller gesagt hat, das egoistische Gen, ein wirklicher Genforscher erkennt sofort, dass das kompletter Quatsch ist, weil alle Gene, die wir besitzen, Kommunikatoren sind und Kooperatoren sind. Ein Gen alleine kann gar nichts machen. Ein Gen alleine ist kein Akteur. Insofern ist diese ganze Perspektive, die Richard Dawkins in seinem Buch entwickelt hat, als wären Gene die Akteure der Evolution, eine schiefe Sicht der Dinge, sondern Gene, und das habe ich damals eben lernen können, sind Kommunikatoren, sie sind Kooperatoren, sie reagieren auf Signale, die von außen auf sie einwirken. Und das Ausmaß, in dem ein Gen aktiviert oder inaktiviert wird, hängt vom System ab, vom biologischen System ab, was um das Gen herum ist, also von der Zelle oder vom Gesamtorganismus. Und der Organismus, das System, das biologische System bestimmt, wie die Gene bespielt oder, wenn Sie so wollen, aktiviert werden.
Das heißt, das Gen als kooperatives Gen entspricht auf übergeordneter Basis dann auch, was Sie über das Wesen des Menschen herausgefunden haben, dass er ein soziales Wesen ist, eben auch kein Egoist, der nur auf den eigenen Vorteil bedacht ist, sondern sich am wohlsten fühlt, um nochmal auf die Eingangsfrage vom guten Leben zurückzukommen, sich am wohlsten fühlt, wenn er interagiert, wenn er in möglichst funktionierenden sozialen Beziehungen steht und lebt?
Ja, es ist natürlich so, von der Ebene der Gene, von denen wir heute wissen, dass sie reguliert werden, dass sie quasi wie ein Klavier bespielt werden, zu der Frage, was ist der Mensch, ist natürlich ein weiter Schritt. Wir haben die Gene, wir haben die Zellen, wir haben Zellverbände, wir haben die Organe, die wiederum untereinander Wechselwirkungen haben. Und dann haben wir am Ende den Gesamtorganismus des Menschen. Und da muss man schon diese ganzen Ebenen quasi ablaufen als Forscher. Und ich war ja dann nach meinen ersten Gehversuchen in der Biochemie und in der Genforschung tatsächlich auch ein ganzes Jahrzehnt in der inneren Medizin. Und was man dann lernt als Internist, und das wissen wir Internisten eigentlich schon seit langem, ist, dass die biologischen Abläufe alleine zwar sehr wichtig sind, aber nicht erklären können, vieles nicht erklären können, dass da noch irgendwas anderes dazukommt. Also ob jemand eine Herzkrankheit entwickelt, ob jemand einen Tumor entwickelt oder wenn er den Tumor oder wenn sie den Tumor hat, wie der Verlauf der Erkrankung ist oder ob jemand eine chronisch entzündliche Erkrankung ist, chronische Schmerzen entwickelt. Das sind nicht nur Dinge, die abhängen von den Genen selber, sondern das hängt auch davon ab, wie wir in der sozialen Welt aufgestellt sind. Das heißt, wir haben ja eine ganz große epidemiologische Forschung, die zeigt, dass abhängig davon, was Menschen im sozialen Umfeld erleben, was in zwischenmenschlichen Beziehungen passiert, zu Hause, in der Familie, aber auch am Arbeitsplatz, was da passiert, was Menschen da erleben, schlägt durch auf biologische Prozesse. Das heißt zum Beispiel, ob ein Patient, der einen Tumor hat, diese Tumorerkrankung einen guten Verlauf hat, ob er noch viele Jahre leben kann, sein Immunsystem sich gegen den Tumor gut wehren kann. Das hängt nicht nur davon ab, wie bösartig der Tumor ist, sondern auch davon, wie gut die Widerstandskräfte sind. Und wie gut die Widerstandskräfte in einem Menschen sind, hängt wiederum davon ab, welche soziale Unterstützung er hat, ob er gute Bindungen hat zu Menschen, mit denen er verbunden ist, ob er unterstützt wird sozial oder auch sogar, welchen Status wir haben in der Gesellschaft. Es gibt Forschung, die sehr schön zeigt, dass der Status, den Menschen in der Gesellschaft haben, also ob sie ausgegrenzt sind oder ob sie teilhaben können an der Gesellschaft, ob sie an Bildungsangeboten, Kulturangeboten teilhaben können, ob sie finanziell am Rande stehen oder ein würdiges Leben führen, dass auch das durchschlägt auf die biologischen Prozesse, die dann über Gesundheit und Krankheit entscheiden.
Wenn Sie die Umweltbedingungen oder gesellschaftlichen Bedingungen betrachten, in auch Ihrem unmittelbaren Umfeld, aber natürlich auch, sagen wir mal, auf etwas höherer Ebene, dann sind das möglicherweise Bedingungen, die nicht unbedingt dazu führen, dass wir alle viel gesünder werden, kann man das so sagen? Sie bescheinigen uns ja auch, in einer süchtigen Gesellschaft zu leben.
Ja, einerseits würde ich dem ein Stück weit zustimmen. Andererseits, wenn wir global schauen, wie es uns geht im Vergleich zu den meisten Menschen auf diesem Globus, dann haben wir eigentlich keinen Grund zur Larmoyanz oder zum Jammern. Denn ich glaube, wir können uns gar nicht vorstellen hier, auch ich persönlich kann, ich glaube, uns das übersteigt die Vorstellungskraft, was Menschen in anderen Regionen der Welt leiden im Vergleich zu dem, was wir hier haben und uns hier aufgebaut haben. Wenn wir an die Kriege denken und an die Vertreibungen, die wir momentan im Mittleren Osten sehen. Unvorstellbares Leid, was zum Teil auch durch uns, durch den Westen mitproduziert wird, durch viele Dummheiten, die wir leider machen. Oder der Hunger, der immer noch in vielen Gebieten Afrikas oder in Indien herrscht. Also wir haben es, glaube ich, hier relativ gut. Aber natürlich ist hier noch eine Menge zu tun bei uns. Und gerade aus dem Wissen heraus, dass soziale Erfahrungen und die Art, wie wir miteinander leben in einer Gesellschaft, auf die Biologie durchschlägt. Dieses Wissen sollte uns nicht nachlassen lassen, dass wir da weiter dranbleiben, dass wir die sozialen Errungenschaften, die wir haben, auch nicht wieder verlieren. Es besteht ja nicht nur die Notwendigkeit, noch besser zu werden hier bei uns, sondern es besteht ja auch die Möglichkeit, dass wir Errungenschaften, die wir schon haben, wieder verlieren. Nicht wahr? Durch populistische, schwachsinnige Entwicklungen in der Gesellschaft, wo dann soziale Errungenschaften plötzlich wieder verloren gehen.
Sie hören die SWR2 Zeitgenossen heute mit dem Freiburger Arzt und Bestsellerautor Joachim Bauer. Wenn wir auf die Errungenschaften schauen, die möglicherweise wieder etwas stärker in Gefahr stehen oder zur Diskussion stehen, lassen Sie uns erst darauf blicken, wie aus dem Mängelwesen Säugling, sage ich es mal, der Vernunft- und gefühlsbegabte oder ausgestattete Mensch wird, um dann auch zu sehen, von was für einer Diskrepanz wir möglicherweise sprechen.
Ja, wenn wir schauen, wie ein Säugling sich entwickelt, wie ein Kleinkind sich entwickelt, dann haben wir eigentlich ein Paradebeispiel, wie soziale Erfahrungen auf das Wesen Mensch durchschlagen. Und das ist natürlich der nächste Schritt gewesen, auch in der psychosomatischen Medizin, dass wir uns nicht damit zufrieden gegeben haben, ja gut, wir können aufgrund wissenschaftlicher Untersuchungen sagen, soziale Erfahrungen beeinflussen den Verlauf von Herzkrankheiten oder von chronisch entzündlichen Erkrankungen, sondern dass wir dann gesagt haben, wie kann es denn eigentlich sein, dass seelische Nichtstoffe Erfahrungen den Körper, den stofflichen Körper beeinflussen. Und da hat die moderne Neurowissenschaft auch wahnsinnige Fortschritte gemacht. Das heißt, wir verstehen heute, wie das Gehirn aus Psychologie Biologie macht, wie aus sozialen Erfahrungen biologische Prozesse werden. Das ist dieses Top-Down, nicht? Also, dass aus seelischen, geistigen Dingen runter in den Körper hinein Prozesse verändert werden. Und nirgendwo sieht man das so deutlich wie beim Kind. Das heißt, das Kind wächst und ich als Neurowissenschaftler interessiere mich, bin ja nach der inneren Medizin dann in die Neurowissenschaft und in die Psychiatrie gewechselt und der Neurowissenschaftler, der ich seit über 10 Jahren, fast 20 Jahren bin, der interessiert sich natürlich vor allem, wie wächst das Gehirn des Kindes, also wie entwickeln Kinder Begabung und die Begabung sitzt nun mal im Gehirn. Und da können wir eben heute sagen, wir haben im Gehirn eine ganze Reihe von Spezialsystemen für die Registrierung sozialer Erfahrungen. Unser Gehirn ist ein sogenanntes Social Brain, also ein ganz auf gute soziale Erfahrungen ausgerichtetes Gehirn. Der Grund liegt in der Evolution. Wir sind seit Millionen von Jahren in sozialen Gruppen lebende Lebewesen. Und das hat dazu geführt, dass unser Gehirn Spezialsysteme entwickelt hat, die nichts anderes machen und die das auch sehr gut machen, nämlich zu evaluieren, also zu bewerten, wie sind die sozialen Beziehungen um mich herum. Und wir wissen jetzt aus der soliden Forschung, dass Kinder, die gute Beziehungen haben, die sicher gebunden sind, die sich sicher fühlen, die Anregungen bekommen, Aufgaben gestellt bekommen, die sie lösen können, die spielen können, wie das Kinder tun sollten, dass diese Kinder gute, ich sage das mal jetzt so salopp, gute Gehirne entwickeln. Wir wissen, das nennt man Neuroplastizität, dass Erfahrungen, die wir in der Umwelt machen, vor allem als Kinder, die Entwicklung unseres Gehirnes beeinflusst. Zum Beispiel, wenn ich einem Kind Aufgaben gebe, die dem Kind Spaß machen und die für das Kind auch lösbar sind, die das Kind nicht überfordern, dann wissen wir, dass im Gehirn des Kindes Gene für Nervenwachstumsfaktoren aktiviert werden, die dann wiederum das Gehirn besser wachsen lassen. Andererseits wissen wir, dass bei Kindern, die keine guten, sicheren Beziehungen haben, die sich nicht sicher aufgehoben fühlen in der Welt, wo es in der Familie kracht und knirscht oder wo vielleicht gar keine Familie da ist, dass bei diesen Kindern die Stresssysteme aktiviert werden. Da werden Stressgene aktiviert und die wiederum können Nervenzellen schädigen. Und wir können tatsächlich beobachten, wie bei Kindern, die unter großem Stress groß werden, die Gehirne Schaden erleiden und natürlich auch die Begabungen. Das heißt, ob ein Kind eine hohe Begabung entwickelt oder nicht, hängt nur in sehr, sehr geringem Grade davon ab, welche Gene das Kind mitbekommen hat, sondern in einem hohen Maße davon hängt es ab, wie diese Gene, die jedes Kind hat, bespielt werden. Das heißt, wie die Anregungen, die aus der Umwelt kommen, wie die Sicherheit, die das Kind in seiner Umwelt erlebt, die Aktivierung der guten Gene, das sage ich jetzt mal so mit Anführungszeichen, wie die Umgebung des Kindes, die gute Umgebung des Kindes, gute Gene aktiviert, so dass ich das Gehirn des Kindes gut entwickeln kann und damit auch die Begabung des Kindes.
Um in diesem Bild von Aktivierung und Bespielung zu bleiben, wie bewerten Sie das Orchester, das bespielt, also sprich Eltern, Lehrer, soziales Umfeld?
Auch da wieder so eine zweiteilige Antwort. Da ist noch sehr viel zu tun. Wir haben bei uns heute Bedingungen, wo sehr vieles noch nicht optimal läuft für Kinder, wo sich Dinge auch wieder verschlechtert haben. Wir haben immer mehr Kinder, die zu wenig gute Beziehungen haben, weil wir immer mehr Eltern im Stress haben, die sich die Zeit nicht mehr nehmen können für ihre Kinder. Das ist sozusagen die negative Seite. Auf der anderen Seite, wenn wir global sehen, wie es unseren Kindern in unserem Land geht und vielen Kindern, den meisten Kindern auf der Welt geht, also Stichwort Kinderarbeit und solche Dinge, dann geht es unseren Kindern natürlich global gesehen gut. Aber das kann uns nicht dazu verführen, zu sagen, es ist hier alles okay, wir lassen es so laufen. Wir haben in der Tat eine Entwicklung, auch durch die Entwicklung der modernen Medien, nicht wahr? So Dinge wie iPads, Smartphones, soziale Netzwerke und so weiter. Wir haben eine Entwicklung, wo wir sehen können, da muss man heute nur Zug fahren und gucken, wie da die Fahrgäste, die Kinder haben, mit ihren Kindern umgehen. Wir haben eine Entwicklung, das findet natürlich auch zu Hause statt. Wir haben eine Entwicklung, wo immer weniger wir Erwachsenen direkt mit dem Kind was machen, mit ihm sprechen, darüber sprechen, wie das zu bewerten ist, was wir da sehen oder miteinander spielen, sondern wo jeder nur noch in seinen Bildschirm guckt. Also so eine Entwicklung zur Erziehung von Autisten, ja. Und das kann nicht gut sein. Also Kinder brauchen Bezugspersonen, sie brauchen andere Kinder, mit denen sie spielen können, und sie brauchen Bezugspersonen, die Anregungen geben und die ihnen den Weg zeigen, wo es lang geht. Kitas und Kindergärten, wo die Betreuer und Betreuerinnen direkt mit den Kindern spielen und rausgehen in die Natur und gucken, was da sich am Rande des Baches tut, wie die Fische da und wie die Blumen sich entwickeln und was ein Baum ist und wo man Pilze findet. Das sind gute Inputs für die Gehirne von Kindern. Und Kinder, die alleine vor dem Fernseher sitzen stundenlang oder vor ihren kleinen Smartphones, die sie inzwischen auch haben, sitzen, solche Kinder entwickeln sich nicht so gut. Das wissen wir. Die entwickeln dann ein Risiko für ADHS oder sie entwickeln Kurzsichtigkeit. Wir wissen ja, dass diese Geräte auch die Kurzsichtigkeit begünstigen und andere ungute Entwicklungen machen.
In den Schulen wird momentan, habe ich zumindest den Eindruck, aber eher darüber diskutiert, inwiefern man digitale Medien noch viel stärker in den Unterricht integrieren kann. Ist das Ihrer Ansicht nach dann der falsche Weg? Also geht es doch wieder eher zurück zur, ich sag mal, klassischen antiken Philosophenschule mit den Kreidezeichnungen oder den
Sandzeichnungen? Nein, das glaube ich nicht. Also ich habe überhaupt nichts gegen die modernen Medien und ich finde PCs fantastisch und Smartphones finde ich auch fantastisch. Die Frage ist, wann spielen wir das ein in die Pädagogik? Und ich glaube, bei Kindern in der Vorschulzeit haben diese Geräte noch nichts zu suchen und auch in der Grundschulzeit nur begrenzt. Aber in der Sekundarstufe, das heißt, wenn das Kind dann 10 oder 11 Jahre alt ist, dann müssen wir diese Geräte natürlich einführen, auch in die Pädagogik, aber darauf achten, dass die Kinder nicht passiv werden durch den Gebrauch dieser Geräte, sondern dass sie einen aktiven, kontrollierenden Zugang zu diesen wunderbaren Geräten haben, dass sie lernen zu programmieren, dass sie verstehen, wie die funktionieren. Also nicht, dass sie passive Consumer werden und am Ende suchtkrank werden, also bildschirmsüchtig werden, so wie es viele Erwachsene ja leider auch sind, sondern dass sie einen aktiven, kontrollierenden kontrollierenden Zugang finden und lernen diese im Grunde fantastischen Sachen, die uns Kommunikation ermöglichen, die uns zum Beispiel Zugang zu Informationen, wie würden wir heute Forschung machen, wenn wir nicht schnell, blitzschnell übers Internet die wichtigen Forschungsergebnisse abrufen könnten. Also da ist es schon wichtig, dass wir spätestens ab dem 10. Lebensjahr Kindern und Jugendlichen dann auch zeigen, wie diese Welt funktioniert.
Auf der anderen Seite steht der Lehrer, von dem Sie einmal gesagt haben, ein Lehrer, dessen Unterricht nicht gelingt, wird krank daran. Mhm. Also es muss umgekehrt auch das Interesse daran bestehen, nicht nur den Kindern entsprechendes Rüstzeug an die Hand zu geben zu einer guten Entwicklung, sondern auch Lehrern die Möglichkeit zu geben, überhaupt guten Unterricht gestalten zu können.
Ja, wenn wir die modernen Neurowissenschaften anschauen und wenn wir wissen aus der modernen Neurowissenschaft, dass die Art, wie wir wechselseitig als Menschen miteinander umgehen, Einfluss auf unseren Körper hat, auf die Begabung hat, auf die Fähigkeit, motiviert zu sein. Wenn wir dieses Wechselspiel zwischen zwischenmenschlicher Beziehung und Motivation und Begabung verstehen, dann hat das natürlich Auswirkungen auf die Pädagogik. Und wir haben heute immer noch so eine Vorstellung, dass Schulpädagogik und dann hinterher auf der Uni genauso, dass das im Wesentlichen darin besteht, irgendwie Wissen an die Kinder heranzutragen, dass sie dann auf irgendeine magische Art verinnerlichen. Die Probleme, die wir an den Schulen haben, sind aber nicht, dass die Fähigkeit des Kindes, den Lernstoff zu verstehen, mangelt, sondern die Probleme, die wir in der Schule haben, ist die Beziehung zwischen Lehrenden und Lernenden. Wir haben in der Schule große Motivationsprobleme bei den Lernenden. Und ein Kind kann nur Motivation entwickeln und Interesse für den Stoff, wenn diejenigen, die lehren, in der Lage sind, die Faszination des Stoffes zu vermitteln und auch durch ihr persönliches Auftreten gegenüber den Lernenden so hinzustehen, dass da eine Atmosphäre der Freude am Lernen entsteht. Und wir bilden heute Lehrkräfte zu sehr aus am Stoff. Also es ist natürlich wichtig, dass jede Lehrkraft die Mathematik oder die Sprachen oder was immer sie unterrichtet, Physik, Chemie, versteht. Aber das alleine reicht für einen Lehrer nicht aus, sondern Lehrer müssen mit jungen Menschen umgehen. Sie müssen wissen, wie Motivation funktioniert. Und wir wissen heute aus der modernen Neurowissenschaft, dass ein Kind was merkt, die Lehrperson schaut auf mich. Ich bin auch als Mensch wahrgenommen von der Lehrerin oder vom Lehrer. Wenn ich diese Erfahrung mache, ich bin als Mensch wichtig, als junger Mensch wichtig für den Lehrer, dann entsteht plötzlich sowas wie Motivation. Wir können also die Beziehung, die pädagogische Beziehung zwischen Lehrerinnen und Lehrern auf der einen und Schülerinnen und Schülern auf der anderen Seite nicht trennen vom Vorgang des Lernens an sich. Und deswegen müssen Lehrer auch ausgebildet werden darin, dass sie in der Unterrichtssituation eine Lernatmosphäre herstellen können, in der es den Kindern und Jugendlichen dann auch Freude macht, sich Mühe zu geben und sich in den Stoff reinzubeißen.
Diese Vermittlung und diese Atmosphäre, die Lehrer herstellen können, im idealen Fall, damit Kinder auch Freude am Lernen entwickeln, die entsteht oder geschieht ja vor allem auch durch Sprache. Sie haben sich als vor allem als Psychosomatiker auch sehr viel mit dieser Frage beschäftigt, inwiefern Sprache, ich nenne es mal als eine Form von der Äußerung des Geistes, tatsächlich auf die Materie Körper positiven oder eben auch negativen Einfluss haben kann.
Ja, das ist eine ganz spannende Sache, die Sie hier ansprechen. Wir hatten ja vorhin schon miteinander uns vor Augen gehalten, dass zwischenmenschliche Kommunikation, das, was wir im sozialen Feld erfahren, vom Gehirn wahrgenommen wird und übersetzt wird in biologische Prozesse. Und wenn man das weiter denkt und wenn man das auch entsprechend wissenschaftlich untersucht, und das wurde inzwischen auch gemacht, dann stellt sich ja die Frage, kann eigentlich so etwas wie Worte, die wir uns sagen, können die praktisch biologische Effekte haben? Kann Geist, also das, was wir mit den Worten transportieren, sind ja Gedanken, Vorstellungen, da wären wir im Bereich des Geistes, kann also etwas, was Geist ist, Biologie beeinflussen. Das ist eine ganz abenteuerliche These, die wir hier aufstellen. Aber die Antwort, die wir als Neurowissenschaftler heute geben müssen, ist ja, das ist möglich. Wir kennen die Netzwerke im Gehirn, die sozusagen unser Selbst verkörpern. Also wenn wir hier miteinander reden, dann hat ja jeder von uns eine Vorstellung, hier bin ich und wer ist der andere? Und dieses Gefühl, wer bin ich? Ich bin ein Selbst. Das wird in unserem Gehirn ja auch abgespeichert. Jeder Mensch hat in seinem Gehirn, und zwar im Stirnhirn, ein Netzwerk, was das sogenannte Selbstnetzwerk ist. Und diese Selbstnetzwerke, die sind natürlich ganz entscheidend für mein Verhalten, wie ich mich selber steuere in der Umwelt und so weiter. Und man hat festgestellt, dass Worte, die ich höre, die ein anderer zu mir sagt, und zwar über mich sagt, wie er mich oder wie sie mich zum Beispiel bewertet, dass in dem Moment, wo ich das höre, meine Selbstnetzwerke biologisch reagieren. Das heißt, wenn ich jemanden sage, Mensch, du hast da eine Begabung, das ist interessant, ich kann von dir so viel lernen. Oder wenn der Lehrer sagt, du hast da eine Begabung, du kannst dich da noch ganz toll entwickeln, dann wirkt er durch die Worte, durch die Information, die er diesem Kind sagt, wirkt er auf die Selbstnetzwerke des Kindes ein und kann die Kraft, die dieses Kind hat, sich in der Welt zu entwickeln, diese Kraft stärken. Wenn er andererseits sagt, Mensch, deine Leistungen sind ja sowieso nur durchschnittlich und aus dir kann sowieso nichts werden, also lass es mal lieber bleiben. Wenn ein Lehrer so an Kinder hinreden, dann ist diese Information, das ist nicht heiße Luft, sondern das erreicht das Gehirn des Kindes und wir können heute in der Neurowissenschaft zeigen, dass solche abwertenden Äußerungen, die sich Menschen gegenseitig an den Kopf werfen, vor allem wenn Lehrer, Lehrende oder Eltern sie dem Kind an den Kopf werfen, dass das biologische Folgen auf das Gehirn des Kindes hat. Und da haben wir dieses Phänomen, dass eben top-down Geist offenbar Körper, biologisches Leben beeinflussen kann und nicht nur umgekehrt Leben natürlich nötig ist. Biologisches Leben ist sicher nötig, damit wir Geist haben und denken und entwickeln können. Aber umgekehrt geht es eben auch. Und da sind wir an dem Punkt, wo wir am Beginn unseres Gespräches waren und was mich als Gymnasiast schon interessiert hat. Wie hängen eigentlich Seele und Geist auf der einen Seite und Körper und Materie auf der anderen Seite zusammen? Die Globalfrage kann ich nicht für gelöst erklären, also wie jetzt Materie und Geist zusammenhängen. Aber im Bereich der Medizin, im Bereich der Biologie können wir immerhin Folgendes sagen. Geist ist offenbar nur entwickelbar in Lebewesen, die ein biologisches System als Unterbau haben. Andererseits kann aber Geist auf dieses biologische System, aus dem er selbst hervorgegangen ist, zurückwirken. Das heißt, wir haben ein enges Zusammenwirken von Seele und Körper oder von Geist und Körper, soweit wir es bei Menschen beobachten können.
Sie hören SWR 2 Zeitgenossen heute mit dem Neurobiologen und Psychotherapeuten Joachim Bauer. Wir sprechen über die Kraft des Wortes, über den Zusammenhang oder das Zusammenwirken von Geist und Materie. Was für Erfahrungen macht, jetzt gehen wir etwas weg von der Schule, der Arzt Joachim Bauer mit der Kraft des Wortes?
Ja gut, in der guten inneren Medizin wussten eigentlich Internisten immer schon, dass das, was zwischen Arzt und Patient gesprochen wird, ein Kofaktor ist, ein ganz wichtiger mitwirkender Faktor ist, der mit darüber entscheidet, wie Krankheitsverläufe sind. Also die Beziehung zwischen Arzt und Patient war in der inneren Medizin eigentlich nie umstritten, weil wir wissen, dass zum Beispiel nach Herzinfarkt oder bei chronischen Entzündungen oder bei was immer Sie nehmen wollen, selbst bei Tumorerkrankungen, der Mut, den wir mit ihm durch die Arzt-Patienten-Beziehung dem Patienten geben können, den wir ihm machen können, die Zuversicht, die Hoffnung, die Unterstützung, die soziale Unterstützung, die der Arzt dem Patienten gibt und die natürlich auch beinhalten muss, dass sich der Patient in seinem Privatleben auch Unterstützung holt oder die Angehörigen werden mit aktiviert, damit der Patient in einem Netz ist, dass diese Faktoren eine ganz große Rolle spielen. Wir wissen sogar, dass Wundheilung abhängig ist davon, wie gut Wundheilung verläuft. Wenn wir eine Wunde haben, hängt davon ab, wie gut ein Patient sozial unterstützt wird. Das ist phänomenal und das hängt natürlich mit unserem Gehirn zusammen, weil unser Gehirn eben soziale Unterstützung wahrnehmen kann und dann übersetzt in biologische Antwortprogramme bis hinein in die schon gerade angesprochene Wundheilung. Also eine sprechende Medizin ist sehr wichtig, aber wir haben heute eine stark ökonomisierte Medizin. Wir haben Krankenhäuser, die von privaten Unternehmen, von Konzernen gekauft wurden und geleitet werden, geführt werden. Und wo es natürlich, wie das halt in der Privatwirtschaft ist, vor allem darum geht, Profit zu machen. Und ich glaube, dass wir da auf dem Holzweg sind, dass der Medizinbereich kein Bereich ist, der sich eignet, um Profit zu machen. Ich bin zwar schon dafür, dass wir alles, was wir auch in der Medizin tun, effizient effizient machen, dass wir sparsam mit den Ressourcen umgehen, dass wir nicht sagen, ach, die Kosten spielen keine Rolle. Also das ist schon sehr wichtig, dass wir verantwortungsvoll mit den Ressourcen umgehen. Aber ein Bereich, um Profite zu machen, ist die Medizin eigentlich nicht. Und das machen wir aber momentan. Die großen Konzerne, die Kliniken betreiben, verlangen, dass mindestens 10%, optimal 20% Profit rauskommt. Und das ist natürlich nicht zu leisten. Und das führt dazu, dass die Betriebswirte, die heute die Verwaltungsleiter, nicht, das sind meistens Betriebswirte, die heute das Kommando haben in den Kliniken, dass die ihre Chefärzte antanzen lassen und sagen, ja, wir haben hier viel zu wenig von den Operationen, die uns das meiste Geld bringen. Gucken Sie mal, dass sich das ein bisschen ändert. Oder dass den Internisten gesagt wird, wir haben hier viel zu viele Patienten, die uns viel Kosten machen, aber wo wir wenig dafür abrechnen können. Schauen Sie mal, dass wir da mehr von den Gefällen kriegen, die nach den DRGs, also nach diesen Abrechnungssätzen, die mit den Kassen vereinbart wurden, uns mehr in die Kasse spülen. Das ist natürlich ein völliger Irrweg. Und der führt dazu, dass die Ärzte nicht mehr gucken, was ist optimal notwendig und richtig, um meinen Patienten gesund werden zu lassen, sondern dass wir praktisch Medizin machen für diejenigen, die das Geld mit der Medizin machen wollen. Also eine völlig absurde Entwicklung, die wir irgendwie stoppen müssen.
Diese Form von Ökonomisierung des Gesundheitssystems, die kann man natürlich auch hochfahren und beziehen auf sehr viele gesellschaftliche Bereiche. Sie prangern das auch an, würde ich Ihnen jetzt mal unterstellen. In Ihren Büchern, hauptsächlich in Ihren Sachbüchern, die an ein breites Publikum gerichtet sind, empfinden Sie sich da als Autor und vor allem auch als Forscher, als jemand, der in gewisser Weise auch einen Aufklärungsauftrag oder sogar eine Mission hat?
Ja, ich glaube, dass es wichtig ist, vor allem die Biologie und die Medizin, also wie wir funktionieren als Menschen, so zu erklären, wie wir es heute sehen können. Also das alte Modell ist ja, das kommt aus dem Darwinismus, nicht das alte Modell. Also wir haben entweder gute biologische Systeme oder schlechte biologische Systeme und die guten setzen sich durch und die schlechten fallen halt runter aufgrund der Selektion. Ich bin ein großer Anhänger der Evolutionstatsache. Also mit mir braucht man nicht über dummes Zeug wie Kreationismus oder Intelligent Design reden. Das ist ein vollständiger Schwachsinn. Die Evolution ist eine Tatsache und Darwin ist einer unserer größten Naturwissenschaftler. Der hat ja die Evolutionstatsache überhaupt erst auf den Tisch gelegt. Also daran gibt's,
um Sie zu kurz zu unterbrechen, die Kreationisten und Intelligent Design Anhänger davon sprechen, dass es in irgendeiner Form einen, ja, im wahrsten Sinne des Wortes, intelligenten Designer geben muss, der sozusagen hinter der Schöpfung steht.
Also die Kreationisten missverstehen die Bibel, indem sie sagen, das, was in der Schöpfungsgeschichte steht, ist sozusagen 1:1, muss so verstanden werden. So ist das nicht gemeint. Das ist ein Missverständnis. Selbstverständlich ist die Evolution eine Tatsache, über die braucht man nicht diskutieren. Das Leben auf dieser Welt hat sich vor über 3 Milliarden Jahren entwickelt. Es haben sich dann in den großen Weltmeeren erst die Einzeller entwickelt und vor etwa 600 Millionen Jahren kam es dann zur Entwicklung mehrzelliger Lebewesen und das ging dann über die Fische, über die Reptilien, nicht bis hin dann zu den Säugetieren. Wir Menschen gehören zur großen Familie der Säugetiere und etwas enger gefasst gehören wir zu der Familie der Primaten, also der weit höher entwickelten Affen. Die gibt es seit etwa 30 Millionen Jahren. Was aber eine Schieflage ist, ist sozusagen, wenn man denkt, die Evolution ist ein großer kapitalistischer Markt, also wo Angebot und Nachfrage entscheiden. Und das kann die moderne Genetik nicht bestätigen. Das große Geheimnis der Evolution ist ja, wie haben sich aus ganz einfachen Lebewesen, aus Viren, aus Einzellern, aus Bakterien, wie haben sich so komplexe Lebewesen wie Dinosaurier, dann sind die untergegangen und dann wir entwickelt. Ja? Und wir haben da eine innere Systematik der Evolution hin von einfachen zu immer komplexeren Lebewesen. Und was wir aus der modernen Genetik heute wissen, ist, dass in den biologischen Systemen, egal ob es ein Virus, ein Einzeller oder ein Mensch ist, dass in den biologischen Systemen ein Trend ist, Gene zu duplizieren. Immer dann, wenn Lebewesen unter großen Druck kommen, unter Existenznot kommen, dann reagiert das Erbgut mit einer Verdoppelung von Genen. Und dieser Trend zur Verdoppelung von Genen, das ist der Haupttreiber, warum wir immer komplexere Lebewesen haben. Die Natur liebt irgendwie die Komplexität, die den Reichtum der Formen und der Farben. Und das Ganze ist nicht ein kapitalistischer Markt, wo sozusagen sich nur das entwickelt, was gefragt ist, sondern wir verstehen immer noch nicht, warum die Natur eigentlich diesen großen Reichtum entwickelt hat. Und wir sind als Lebewesen nicht dazu da, um uns gegenseitig aus der Bahn zu hauen und Egoismen zu praktizieren, sondern wenn wir hingucken, wie sich dieser ganze Reichtum entwickelt hat, dann haben wir unglaublich viel Kooperation, Symbiosen. Also die ganze Natur, die Evolution hat sich vor allem dadurch entwickelt, dass biologische Systeme miteinander interagieren und miteinander immer mehr Komplexität schaffen. Natürlich gibt es Tod und Vernichtung. Das ist ein Teil des Ganzen, aber es ist nicht der führende Teil.
Es ist auch nicht der wesenseigene Teil, jetzt wieder in Bezug auf den Menschen, wie Sie auch in Ihrem Buch Schmerzgrenze herausgestellt haben. Also diese mehr vom Aggressionstrieb, der dem Menschen zu eigen ist und der ihn sozusagen zu einem bösen Wesen macht, ist in dem Sinne Quatsch. Allerdings hat er die Fähigkeit, unter bestimmten Drucksituationen oder unter bestimmten Voraussetzungen zu bösen Handlungen natürlich in der Lage zu sein.
Ja, also global gesagt ist der Mensch leider zu allem fähig, zu Gutem wie zum Bösen. Aber bestimmte Theorien haben sich neurowissenschaftlich nicht bestätigen lassen, nämlich vor allem die Theorie des Aggressionstriebes. Das heißt, die Aggression ist etwas, was wir aus dem Werkzeugkasten rausholen, wenn wir es brauchen. Die wird also vor allem dann aktiviert, wenn wir uns bedroht oder sozial ausgegrenzt fühlen oder wenn uns jemand wehtut. Das sind die Hauptstimuli für Aggression. Aber Menschen sind nicht einfach aus dem Nichts heraus plötzlich mal aggressiv, weil sie einfach aus Lust und Laune. Wenn jemand sozusagen aus dem Nichts heraus immer wieder schwere aggressive Impulse in sich spürt, dann haben wir es mit einer Störung zu tun. Das kann man dann auch behandeln, dann haben wir eine psychische Störung. Aber durchschnittlich psychisch gesunde Menschen haben ohne Anlass und ohne Grund nicht Lust, jemand anderem weh zu tun oder jemand anderen zu töten, sondern sowas passiert in Kontexten, die produziert werden. Diese Kontexte müssen erst hergestellt werden. Und die ganzen großen Massenkatastrophen, wo Massentötungen passiert sind, die haben mit diesen Kontexten zu tun. Nicht, dass man zum Beispiel wie im Dritten Reich bestimmte Gruppen von anderen Menschen gesagt hat, das sind gar keine richtigen Menschen, das sind Untermenschen und die sind biologisch minderwertig. Und dann hat man bestimmte Theorien entwickelt, dass sich der angebliche, rassisch angeblich bessere Mensch durchsetzen muss. Und dann hat man Ideologie geleitet, hat man dann solche Programme durchgesetzt. Das sind natürlich massive Fehlentwicklungen. Und heute sehen wir vor allem Mordlust dort, wo Menschen traumatisiert wurden. Also wenn wir zum Beispiel die Kindersoldaten in Afrika sehen, diese Warlords, die diese Kinder zu Kindersoldaten machen, die traumatisieren diese Kinder am Anfang, die fügen denen schwerste Traumata zu, unter anderem dadurch, dass sie sie zwingen, eigene Angehörige umzubringen. Solche Dinge machen die. Und wenn Kinder sowas erleben, dann passieren im Gehirn ganz massive Veränderungen, die wir heute auch verstehen und kennen, was da passiert. Und dann wird praktisch innerhalb kurzer Zeit aus einem solchen normalen, fühlenden, empathischen Kind wird eine Mordmaschine. Nicht? Aber das ist nicht die normale Bestimmung eines Menschen, sondern da werden durch Traumatisierungen werden Menschen so verändert, dass aus dem empathischen Lebewesen Mensch, das wir eigentlich von Natur aus sein können, wird dann plötzlich ein unempathisches, psychopathisches Wesen. Und wir sollten nicht die Meinung verbreiten, dass wir Menschen sozusagen von Natur aus mörderische Psychopathen sind. Das sind wir einfach nicht, sondern das Erfolgsticket des Menschen, warum wir heute die, ich sag mal, herrschende Spezies auf diesem Globus sind, wie lange ist eine andere Frage, wie lange wird es noch bleiben, aber warum wir es so weit gebracht haben als Mensch. Unser evolutionäres Erfolgsticket war Kooperation und Intelligenz. Und diese beiden Dinge hängen übrigens zusammen. Kooperieren kann man nur mit Intelligenz und Intelligenz ist wiederum mit Kooperation ganz eng verbunden.
Sie hören SWR2 Zeitgenossen heute mit dem Psychiater und Neurobiologen Joachim Bauer. Wir sprechen über Kooperation und Intelligenz. Wie kooperativ und intelligent geht es denn unter Kollegen bei Ihnen zu? Es gibt, so stelle ich mir vor, viele Kollegen, gerade wenn man auch als Sachbuchautor so erfolgreich ist wie Sie, die sehr neidisch auf ihre Arbeit blicken.
Ja gut, das muss man aushalten. Wenn man irgendetwas Besonderes macht und vielleicht was gut gemacht hat, wie zum Beispiel Bücher zu schreiben, die tatsächlich auch gelesen werden, dann ist es klar, wir Menschen neigen dann dazu, eben schnell neidisch zu sein auf jemanden, dem irgendetwas gelungen ist. Und leider ist natürlich auch die Medizin und der Medizinbetrieb und die Wissenschaft ist nicht frei von solchen Phänomenen. Ich glaube, man muss lernen, damit umzugehen und sich dadurch auch nicht zu sehr verformen zu lassen, also jetzt nun selber sozusagen zu einem Misanthropen zu werden, sondern man sollte eine positive, kollegiale, faire Grundhaltung bewahren.
Wie leicht klar, oder schwer fällt Ihnen das manchmal?
Ja, man braucht dann immer wieder auch Berater, die sagen, jetzt komm mal wieder runter, reg dich jetzt darüber nicht auf. Also das ist sehr wichtig, dass man Menschen um sich rum hat, die einen dann auch wieder, wenn man mal sich ganz besonders geärgert hat, wieder ins Gleis bringen. Ich muss sagen, dass die Möglichkeit, dass ich neben meiner Arbeit her, übrigens nicht während meiner Arbeitszeit, sondern abends am Wochenende und in den Ferien diese Bücher geschrieben habe, die ich ja nach wie vor auch im Rückblick für wichtige Bücher halte, also das Gedächtnis des Körpers oder Warum ich fühle, was du fühlst oder Schmerzgrenze, diese Selbststeuerung, diese ganzen Bücher. Also ich muss sagen, dass die Möglichkeit, dass ich diese Bücher neben meiner beruflichen Arbeit her zusätzlich eben schreiben konnte, das hat mich schon sehr glücklich gemacht, weil ich damit irgendwie dieses Versprechen einlösen konnte, das ich mir selber eigentlich auch gegeben habe, nämlich dass aus meinem beruflichen Tun, aus meiner wissenschaftlichen Arbeit Erkenntnisse abspringen sollen, die weit über die Wissenschaft hinaus irgendwie Bedeutung haben sollten für das Zusammenleben von uns Menschen hier auf dieser Erde. Und ich glaube, das ist so ein sehr schöner Moment in der Wissenschaftsentwicklung, den wir heute haben, wo wir Fragen, an denen wir viele Jahrhunderte rumgeknapst haben, wirklich solide angehen können und wirklich aus der Wissenschaft Antworten bringen können, die früher nur die Theoretiker mit Hypothesen bringen konnten und wo wir heute wirklich sagen können, ja, Information, Geist beeinflusst materielle Prozesse, jedenfalls im Bereich der Biologie oder der menschlichen Biologie und wo wir andererseits aber auch untersuchen können, wie die biologischen Prozesse wiederum es möglich machen, dass wir Geist produzieren. Also das ist schon eine faszinierende Zeit, in der wir heute leben.
Dass Sie diesen wissenschaftlichen Selbstauftrag in gewisser Weise auch tatsächlich sehr ernst nehmen, beweist auch, so viel kann ich vielleicht verraten, Ihr nächster Plan. Sie gehen im Frühjahr in Rente. Allerdings nur offiziell.
Ja, man muss, die Altersgrenze kommt sozusagen wie etwas von außen auf einen zu. Ich bin jetzt 65 Jahre alt geworden und da steht es nun mal an, dass man in Pension geht als Universitätsprofessor. Aber damit hört das Leben nicht auf. Da, wo Türen zugehen, gehen auch immer Türen auf. Das gilt grundsätzlich im Leben. Das sollte man überhaupt immer mitnehmen, dass man nie irgendwie so ein Gefühl der Torschlusspanik entwickelt. Und ich werde von Freiburg, wo ich sehr gerne gelebt habe, in dieser schönen südbadischen Landschaft, die ich sehr liebe, werde ich im Laufe dieses Jahres nach Berlin gehen und werde dort neue Felder mir erschließen, unter anderem natürlich auch als Arzt und Psychotherapeut weiter aktiv bleiben.
Das heißt, es geht weiter,
ja,
auf jeden Fall.
Ja.
Muss man sich Joachim Bauer als sehr ehrgeizigen Menschen vorstellen?
Ehrgeizig, das weiß ich nicht, vielleicht, aber vor allem also interessiert, sicher auch fleißig, das hängt mit meinen schwäbischen Genen zusammen und wahnsinnig interessiert, auch schwierige Fragen und dicke Bretter zu bohren. Das ist etwas, was ich immer schon gerne gemacht habe.
Jetzt haben Sie gesagt, die Altersgrenze kommt auf einen zu, ob man will oder nicht. Es kommen natürlich auch andere, vielleicht ernstere Fragen auf einen zu, mit denen man sich im Alter unweigerlich befassen muss, mit Krankheiten, mit Tod natürlich auch, die Sie umgekehrt als Arzt natürlich praktisch täglich als Forschungsgegenstand vor sich haben oder mit Menschen, die damit zu tun haben, sich auseinandersetzen. Welche Rolle spielt möglicherweise die Angst auch vor Krankheit jetzt bei Ihnen?
Ja, ob wir gesund bleiben oder krank werden, kann man nicht steuern, nicht? Sondern da sind unheimlich viele Faktoren, die wir nicht beeinflussen können. Umweltfaktoren, Strahlung, Gifte, die in unserer Umwelt sind. Aber man kann doch sehr viel tun. Man kann einiges tun. Und das, ich glaube, es ist sehr wichtig, dass wir nicht so eine Weltsicht haben. Es ist sowieso alles von außen bestimmt, sondern dass jeder Mensch und die älteren Menschen vor allem sich klar machen, dass wir auf uns achten müssen, dass wir wir Selbstfürsorge machen müssen und dass wir nicht Müllschlucker sind, alles in uns reinladen, was billig zu haben ist und gut schmeckt, sondern dass wir wirklich achtsam leben, nicht nur im Bereich der Ernährung und der Bewegung, die wir brauchen, sondern auch mit welchen Menschen wir umgehen, wie wir selber mit anderen Menschen umgehen, dass wir gute Beziehungen pflegen und dass wir uns Dinge vom Leib halten, die uns nicht gut tun. Und das sollte man im Alter beherzigen und nicht sozusagen laissez-faire im Alter machen, so nach dem Motto, jetzt bin ich sowieso alt, jetzt kann ich mir alles reinladen, was irgendwie angenehm ist, sondern auch im Alter eben eine gewisse Disziplin wahren und eine gute Selbstfürsorge machen.
Und Sie haben das Glück, Sie sind kürzlich Großvater geworden und dürfen jetzt sozusagen nochmal am lebenden Objekt testen, ob all die Forschungsergebnisse auch tatsächlich standhalten.
Ja, ich sehe an meinem Enkel, dass die Dinge, die wir aus der modernen Neurowissenschaft erkannt haben, dass die tatsächlich auch in live genauso stattfinden, wie wir sie erforscht haben. Und das macht natürlich Spaß.